Dirk, jetzt haben wir schon 2,5 Stunden Besprechung gehabt. Aber haben wir noch Kraft für einen Podcast?
Kriegen wir hin.
Dann fangen wir an.
Willkommen zum Profi Talk, dem Podcast der Sakret Bausysteme GmbH und Co. KG. Baugelb.
Hallo zusammen. Eine neue Folge des Podcast-Format Profi Talk. Heute mit Dirk Arning, unserem Marktmanager im Bereich Betoninstandsetzung und technische Mörtelsysteme. Ist aber auch ein alter Bekannter. Wir haben ja schon einige Folgen gedreht. Hallo Dirk.
Hallo Marc.
Hörenswert, also worüber haben wir schon überall gesprochen? Wir haben über Betoninstandsetzung gesprochen, wir haben über KKS gesprochen.
Die Bauwerke unter Strom, was hatten wir sonst noch? Wir hatten noch was. Über die Thementage Tiefgarage.
Thementage Tiefgarage. Ja, wenn wir diese Folge senden, sind alle 4 Thementage Tiefgarage gelaufen. Wir wissen ja heute schon, dass zwei haben schon stattgefunden, in Berlin und in Hamburg, extrem erfolgreich. Und ich glaube, das ist sicherlich etwas, was wir nicht das letzte Mal gesehen haben im Markt, diese Thementage Tiefgarage. Also ich glaube, da werden wir auch zukünftig noch den einen oder anderen Planer abholen können. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, sondern eine andere Veranstaltung, möchte ich sagen. Und normalerweise bin ich ja zumindest rudimentär vorbereitet, aber ich habe ja jetzt nichts mehr hier liegen, keine Notizen, nichts. Das heißt, ich stelle jetzt nur eine Frage und meine Erwartungshaltung ist, dass du dann 30 Minuten redest. Nein, wir wollen über den DÜFÜ sprechen. DÜFÜ steht kurz für... Dein Ansatz, Dirk. Ich lehne mich zurück.
Für Düsenführer-Lehrgang.
Ja.
Und das ist ganz lustig, weil zu Anfang, ich war gerade in meiner ersten Woche hier, noch vor der Einarbeitung in der Bautechnik und kriegte dann einen Termin geschickt, DÜFÜ in Michelstadt.
Ja.
Und ich habe überhaupt nichts damit anfangen können, denn ich habe noch nie was vom DÜFÜ gehört. Und das Lustige ist, jedem, den ich davon erzähle, der fragt auch nur, Düsenführer, was ist denn das?
Ja.
Ja. Und insofern machen wir vielleicht mal eine kleine Definition. Der Düsenführer ist der, der im Grunde den Spritzbeton verarbeitet. Mhm. Und weil er dabei eben eine Düse in der Hand hat, also die Düse führt, ist das also ein Düsenführer-Lehrgang. Das heißt, wir bringen da den Teilnehmenden bei, wie sie Spritzbeton, Spritzmörtel richtig verarbeiten.
Und das nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Also ich weiß, das ist ein wesentlich großer Anteil eines Düsenführer-Lehrgangs. Also klar, die Theorie auf der einen Seite, aber eben halt dann auch die praktische Übung, ne, die dann auch abgenommen wird.
Ganz genau, ganz genau. Also die Lehrgänge erstrecken sich über 3 Tage. Und das ist für die Teilnehmenden ganz schön hart, das weiß ich. Denn das sind eben die auf der Baustelle stehen und arbeiten in der Instandsetzung. Mhm. Und die sind es natürlich auch nicht unbedingt gewohnt, 8 Stunden am Stück die Schulbank zu drücken und sich die Theorie reinzukloppen. Mhm. Und deswegen versuche ich natürlich immer, oder warum machen wir überhaupt so viel Theorie, wo es doch nur darum geht, dass die das richtig verarbeiten?
Ja, beziehungsweise was ist erstmal deine Rolle dabei? Vielleicht das, weil ne, normalerweise frage ich ja schon mal hier und da, ist der Dirk da? Oder du sprichst mich vorher an und sagst, na Marc, nächste Woche, ne, nicht wundern, ich bin dann Montag, Dienstag in Michelstadt oder wo immer in Deutschland und gebe einen Düsenführerlehrgang. Welche Rolle spielst du da eigentlich?
Im Grunde habe ich 2 Rollen. Zum einen die des Organisators.
Ja,
also ich organisiere die Schulungsräume, ich organisiere den Platz, wo wir dann auch die praktische Schulung machen können. Denn das ist ja nicht so ganz einfach. Man muss sich das immer vorstellen, so eine Spritzbetonmaschine. Die hat erstmal, ich sag mal, wir arbeiten ja mit einer kleinen Maschine, die ist ungefähr so Europaletten groß. Mhm. Dazu brauchen wir einen großen Kompressor, also einen, der schon so ein Pkw-Anhängerformat hat. Der muss also so 5 Kubikmeter, 6 Kubikmeter Luft pro Minute muss der schon schaffen. Und das sind dann schon wirklich große Dinger. Und wenn wir dann spritzen, müssen wir noch 40 laufende Meter von diesem Druckschlauch verlegen. Das ist eine Vorgabe, das ist die Mindestschlauchlänge. Und dann spritzen wir ja immerhin mit Beton darum.
Ja, also, hört sich nicht an, als wenn das jetzt auf dem Parkplatz eines Hotels stattfindet.
Ganz genau. Da würde es Beschwerden hageln, denn die umliegenden Autos wären dann unter Umständen ein bisschen staubig mit Zementstaub. Und also das ist schon eine, ich sag mal, laute und dreckige Veranstaltung.
Ja.
So, also ich organisiere die Schulungsorte, ich organisiere die Schulungshotels, plane das Ganze natürlich vorher, spreche die Termine ab.
Ja.
Denn meine zweite Aufgabe dabei ist die Vermittlung der Theorie. Ja, ich bin ja nur sehr, sehr, sehr begrenzt Praktiker. Also ich habe das auch schon gemacht und ich kann es auch, aber ich kann es in der Theorie sehr viel besser als in der Praxis. Und weil wir ja im Grunde wirklich auch Fachwissen an der Spritzdüse vermitteln wollen, ist unser Anwendungstechniker, der schon sehr spezialisiert auf den Bereich Betoninstandsetzung ist, der Steven Zippel, dabei und macht dann quasi den zweiten Tag komplett, denn das ist der Praxistag. Und der dritte Tag ist dann der Prüfungstag, denn das ist schon ein Lehrgang, wo wir den Lernerfolg hinterher im Rahmen einer praktischen Prüfung und im Rahmen einer theoretischen Prüfung auch überprüfen. Und das machen nicht wir als Sakret, dann könnte man uns ja irgendwie eine Parteilichkeit unterstellen, sondern das machen wir in Zusammenarbeit mit der MPA Hannover, also mit der Materialprüfanstalt Hannover.
Ja.
Von da kommt ein Prüfer und guckt sich dann nach dem, also es wird ja eine Musterform gespritzt, in der liegt ein Bewährungskorb drin oder ein Stück Bewährungsmatte drin. Und dann ist das Ziel natürlich, dieses Eisen, dieses Stück Eisenmatte, was da drin liegt, möglichst dicht zu unterspritzen. Das heißt, die Eisenstäbe sollen komplett in Beton eingebettet sein.
Ja.
Von oben, von der Seite ist das ja noch einfach.
Mhm.
Aber hinter das Eisen zu spritzen ist halt schon, dafür braucht man ein bisschen Kenntnis, dafür braucht man ein bisschen Übung. Und da schafft der Steven Zippel das immer wunderbar, die Leute so fit zu machen und denen die Tricks und Kniffe beizubringen, dass die das hinterher auch gut hinkriegen.
Okay. Ja, Grüße gehen raus an unseren Kollegen Steven Zippel, der da also wirklich einen hervorragenden Job macht. Aber bevor wir zu den Inhalten kommen und nochmal zu dem Aufbau, vielleicht einen Schritt zurück. Naja. Wer kommt da überhaupt hin? Also gut, ich bin ein Bauunternehmer, der im Bereich der Betoninstandsetzung unterwegs ist. Das heißt, erste Frage, müssen meine Mitarbeiter ein entsprechendes Zertifikat haben, um überhaupt spritzen zu können? Oder ist das, wie soll ich sagen, einfach ein Qualitätsmerkmal noch wie eine Weiterbildung? Oder ist es ein Muss?
Nee, das ist schon ein Muss.
Ja.
Der Spritzbeton wird ja in der Ausführung, hat der ja eine eigene nationale Norm.
Ja.
Also das ist die DIN 18551. Auf europäischer Ebene wird der Spritzbeton in der Euronorm geregelt und dann gibt es ja immer so nationale Umsetzungsregeln.
Ja.
Und das ist beim Spritzbeton eben die 18551. Und da steht das, ich habe mir den entsprechenden Auszug aus der Norm extra mitgebracht. Da steht drin, und das finde ich total interessant, weil es nämlich wirklich auch die Wichtigkeit betont, die dieser Düsenführer hat.
Ja.
Ich zitiere mal eben aus der DIN: Die Eigenschaften des Spritzbetons werden maßgeblich durch die Qualifikation des Bedienungspersonals bestimmt. Insbesondere der Düsenführer muss ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse in den Besonderheiten der Spritzbetontechnik besitzen und entsprechend geschult sein. Und da ist eben das, woraus wir diesen Düsenführerschein ableiten, nämlich das muss entsprechend geschult sein.
So,
ob er die Kenntnisse besitzt oder nicht, das kann er vorher haben, aber er muss sowieso geschult sein. Und
dann
sagen wir halt, wir machen das Ganze in einem Rutsch, wir vermitteln die theoretischen Kenntnisse, damit sie die Teilnehmenden eben, ich sage immer, die sollen Beton verstehen. Die sollen wissen, worauf kommt es an. Denn da sind einfach so ein paar Sachen. Als ich die ersten Male mit Beton in Berührung gekommen bin, das war in den späten 80ern bzw. frühen 90er Jahren, da war es noch Standard, dass an der Baustelle ein Transportbeton auch mit Wasser verdünnt wurde. Weil dieses Thema Wasser-Zement-Wert oder so andere Eigenschaften, Nachbehandlung und so weiter, da hat keiner wirklich drauf geachtet. Ein Transportbeton toleriert dann noch ein bisschen mehr, Ein Spritzbeton ist dann noch ein bisschen empfindlicher, weil er im Regelfall in der Instandsetzung halt in dünneren Schichten eingebaut wird. Ja. Und dann rächt sich ein Fehler oder eine fehlende Nachbehandlung oder schlechte Rahmenbedingungen rächen sich da einfach sehr viel schneller oder sehr viel stärker als bei anderen Betonagen.
Ja. Wie gesagt, vor vielen, vielen Jahren, das sind eigentlich eher Jahrzehnte, habe ich ja in der Transportbetonindustrie gearbeitet. Also ich kann auch sagen, Transportbeton, das Produkt so, wie es bestellt und geliefert wird, sollte dann auch eben so verarbeitet werden. Also genauso wie bei unseren Produkten, ja, wo bitte, bitte, bitte nicht dran rumgemischt wird, ne, weil sich einem einfach die Eigenschaften verändern, ist es bei Transportbeton natürlich genauso. Ja. Eigentlich schon immer gewesen.
Ja, genau. Ja. Es war immer schon so gewesen. Es sind ganz viele Sachen, die immer schon so gewesen sind, deren Wichtigkeit aber erst im Laufe von mehreren Jahrzehnten wirklich deutlich geworden ist. Ich erinnere mich auch noch genau an die 90er, als es plötzlich hieß, die Betonwagenfahrer dürfen kein Wasser mehr zugeben. Mhm. Ja, weil es einfach klar war, es ist eine maßgebliche Veränderung der Eigenschaften.
Mhm. Ja. Absolut. Absolut, klar. Gut, also jetzt bin ich Mitarbeiter hier nicht bei der Firma Sakret, sondern sagen wir mal in einem Bauunternehmen und man entscheidet sich, also gewerblicher Mitarbeiter, man entscheidet sich, mich zum Düsenführer zu machen. So, dann kann ich googeln nach Lehrgängen und treffe dann eben mit ein bisschen Glück auf Lehrgänge, die du dann eben halt auch begleitest.
Genau.
So, dann melde ich mich an. Das Ganze ist nicht kostenlos, ist kostenpflichtig, also ist ein Unkostenbeitrag, wenn man so will. Ne? Also klar, Materialprüfanstalt, ne, die Maschinerie und so, das muss ja auch irgendwo bezahlt werden.
Ja, und auch die Seminarräume und der ganze Aufwand, ganz den genau, wir da drumherum treiben. Ja.
Genau, aber es ist jetzt nichts, womit wir Geld verdienen, sondern es ist im Grunde, und das ist schon unser erstes Ziel eigentlich, Wissensweitergabe, sage ich mal, ne? Weil wir... Wie soll ich sagen, wir natürlich auch wissen, selbst bei unseren hochqualitativen Produkten, sie sind natürlich nur so gut, wie der Verarbeiter sie eben halt auch anwendet. Ne? Und darum haben wir ein berechtigtes Interesse daran, dass unsere Produkte eben halt auch so verarbeitet werden, wie es von uns gedacht ist.
Ja, es ist ja auch für uns schwierig. Nur als Beispiel, es wird nicht richtig verarbeitet und wir werden dann anschließend zu einer Reklamation gerufen, weil die Oberflächenfestigkeit vielleicht nicht so gut ist oder die Druckfestigkeit nicht so gut ist. Und dann haben wir im Grunde die unangenehme Aufgabe, dem Instandsetzungsbetrieb zu sagen, du, das liegt nicht am Material, hier war einfach die Nachbehandlung nicht richtig oder der Einbau nicht richtig. Ja. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Ja. Also zum einen, es gibt die normative Grundlage, in der Spritzbetonnorm. Zum anderen wollen wir natürlich, dass die Instandsetzungsbetriebe auch unser Material gerne verarbeiten, weil sie eben auch wissen, wie sie es verarbeiten müssen. Ja. Wobei, müssen der Ehrlichkeit dazu sagen, das ist jetzt natürlich logischerweise keine Schulung, die für Sakret-Spritzbeton gilt, sondern die gilt für Spritzbeton jeglicher Art.
Ja, klar.
Ja. Denn das sind ja alles Betone, die nach der Betonnorm produziert werden und da ist das dann egal, was für ein Hersteller auf dem Sack steht.
Darum, es ist ja auch keine Sakret-Schulung in dem Sinne, es ist ein Düsenführerlehrgang, der eben halt auch von der MPA abgenommen wird. Also das ist aber ganz wichtig, also nicht, dass irgendjemand den Eindruck hat, das ist eine Verkaufsveranstaltung oder so, machen wir in dem Sinne eh nicht, aber das ist hier wirklich eine Wissensvermittlung über die Anwendung von Spritzbeton. Und das ist völlig produkt- oder markenunabhängig. Markenunabhängig, ne?
Richtig.
Ist besser nicht produktunabhängig, natürlich nicht.
Ja, ja.
Am Ende des Tages sprechen wir über Spritzbeton.
Genau, wir sprechen über Spritzbeton. So.
Aber okay. Ich habe rausgehört, 3 Tage muss ich mich drauf einstellen. Ein Tag Theorie, ein Tag Praxis, ein Tag Theorie, ein Tag Praxis und ein Tag Abnahme der Prüfung.
Richtig.
Also, das ist schon mal der Zeitbedarf, den ich mitbringen muss. Gut, wir haben schon rausgehört, es ist jetzt nicht irgendwo in einem x-beliebigen Hotel auf dem Parkplatz, sondern was sind so normalerweise Orte, wo sowas dann stattfindet? Also was suchst du da so raus?
Also im Regelfall versuchen wir das in irgendwelchen Ausbildungsbetrieben der Bauindustrie, also da, wo sonst, was weiß ich, Maurer, Stahlbetonbauer, sonst was ausgebildet werden. Oder eben möglicherweise auch SIVV-Lehrgänge. Also das ist dann so ein weiterführender Lehrgang zum Bereich Betoninstandsetzung. Wo die stattfinden, da finden wir meistens auch die zum einen die räumlichen Gegebenheiten, den Theorietag zu gestalten. Also ich sage jetzt einfach mal eine Art Klassenraum, eine Art Raum mit Beamer, wo wir halt entsprechend die Unterlagen durcharbeiten können. Und gleichzeitig dann entweder eine Möglichkeit draußen, wir haben so eine Art kleinen mobilen Spritzstand uns inzwischen als, ich sag mal, als Nothilfe selbst gebaut, den wir quasi zusammenklappen bzw. zusammenbauen können, wo wir dann so, eine, so einen Grundschutz der Umgebung gewährleisten können, wo es dann reicht, dass wir den Rest vielleicht mit Folien abhängen und so weiter. Aber viele dieser Ausbildungsbetriebe verfügen auch über sogenannte Spritzboxen. Also sieht aus wie eine kleine Bushaltestelle, im Regelfall aus Beton. Und da wird dann diese Spritzform reingestellt und dann
Der Schlauch drauf gehalten.
Sozusagen. Der Schlauch drauf gehalten, genau. Ja. Und dann wird der Spritzbeton in dieser Spritzbox verarbeitet.
Okay, gut. Erster Tag, Theorie. Also jetzt ohne natürlich, dass du den ganzen Tag Revue passieren lässt. Aber was sind so die großen, großen Themenblöcke? Vielleicht auch nicht mehr als 5, 6 Stück, also wirklich auf dem Niveau.
Ja, wir haben tatsächlich da so? Sind das 6 Blöcke, in die wir das Ganze unterteilt haben. Die ersten beiden sind im Grunde zur Betontechnologie. Weil ich immer sage, die Leute müssen, die Teilnehmer müssen oder die Teilnehmenden, wobei ich habe bis jetzt noch nie eine weibliche Teilnehmerin gehabt.
Okay.
Insofern bisher sind es, man muss auch wirklich sagen, es ist eine echt harte Arbeit. Es ist laut, es ist dreckig und es ist anstrengend. Ja, also eine Stunde, dann weiß man schon echt, was getan hat. Und so ein Arbeitstag ist ja nun leider nach einer Stunde nicht vorbei. So, also die ersten beiden Blöcke Betontechnologie.
Und da wirklich was, von Adam und Eva.
Genau, was ist Beton überhaupt? Woraus ist der zusammengesetzt? Was ist wichtig dabei zu beachten? Was beeinflusst was? Und so weiter und so fort. Dann haben wir einen Themenblock Schadensanalyse. Also welche Schäden kommen vor? Und mit welchen Hilfsmitteln werden sie oder wird ein Bauteil zum Beispiel analysiert? Ja, von ganz einfachen Sachen wie, was weiß ich, mit Wasser bespritzen, um die Saugfähigkeit zu gucken, mit Abklopfen mit dem Hammer, um Hohlstellen zu finden, bis hin zu natürlich aufwendigen Prüfmethoden, Druckfestigkeit.
Also hier geht es darum, Schäden zu vermeiden sozusagen beim Materialeintrag.
Oder so beides. Zum einen Schäden zu entdecken.
Ja, also die dann entsprechend ausgebessert werden müssen?
Richtig, wobei es hier darum geht, dass man auch als Düsenführer natürlich immer ein bisschen, ein kleines bisschen Verantwortung für die Vorgewerke übernehmen muss. Denn ich muss ja als Düsenführer auch mal gucken, wie ist denn mein Untergrund? Ist der wirklich gut vorbereitet? Ja, ist der also entsprechend rau? Ist der zum Beispiel auf Hohllagen abgeprüft? Denn auf eine Hohllage darf ich natürlich nicht draufspritzen. Ja, denn dann ist der nächste Schaden vorprogrammiert. So. Dann beschäftigen wir uns über die verschiedenen Spritzverfahren, also Trockenspritzverfahren, Nassspritzverfahren. Ein bisschen über die Technik, die damit in Verbindung steht, also die Unterschiede in der Technik.
Also Technik im Sinne von Maschinentechnik.
Im Sinne von Maschinentechnik. Ja. Was wir übrigens am zweiten Tag dann in der Praxis nochmal komplett wiederholen. Also die zerlegen so eine Spritzbetonmaschine im Rahmen des Praxistages so weit, wie das für die Wartung auf der Baustelle nötig ist.
Ja, also um sich eben halt auch selbst behelfen zu können bei kleineren Störungen.
Genau. Außerdem ist es einfach wichtig, wie gesagt, wir sprechen über Zement, wir sprechen über Sand und Kies, der da drin ist, und wir sind bewegliche Teile. Also ich muss da schon feines Händchen für haben und immer reinigen. Oder immer mal wieder reinigen. Ansonsten habe ich einen extrem hohen Verschleiß und dann ist das Ganze natürlich unnötig teuer.
Ja.
Und ich sag mal, im schlimmsten Fall springt der Chef im Dreieck, wenn er schon wieder neue Dichtscheiben kaufen muss.
Also Maschinentechnik so ein bisschen?
Die Maschinentechnik, also die verschiedenen Spritzverfahren. Dann nochmal also führen wir im Grunde die beiden Sachen zusammen und sagen, wie funktioniert die Instandsetzung mit Spritzbeton? Und das Letzte, und das ist wirklich auch immer das Härteste, das weiß ich, und das versuche ich auch wirklich möglichst wenig wirklich rein theoretisch zu machen, ist das Thema Regelwerke. Also letztendlich haben wir eigentlich alles schon vorher gehabt, was in diesen Regelwerken drinsteht, also was an vorgegebenen Rahmenbedingungen etc. gegeben ist und zeigen dann in der letzten, im letzten Block, in der letzten Einheit wirklich nur noch, wo kommt das Ganze her. Also gucken uns wirklich die 18551, die entsprechende Norm, so in Grundzügen mal an, beziehungsweise die wichtigsten Absätze. Aber wie gesagt, das ist ganz bewusst der letzte Block, weil natürlich, ich sage jetzt einfach mal, jemand, der an der Spritzdüse steht, der muss keine Regelwerke können. Mir ist es nur wichtig, dass sie es mal gehört haben und dass es nicht irgendwo irgendeiner sitzt, der sich ausdenkt, wie die Rahmenbedingungen bei Spritzen sind, sondern dass sie einfach verstehen, wo kommen diese Vorgaben her.
Genau, um eben halt in die Lage zu versetzen, dann doch mal bei Fragestellungen zumindest zu identifizieren, wo könnte man denn nachgucken.
Zum Beispiel, so, ne? ja. Zum Beispiel.
Jetzt hört sich das, naja, also wenn du das erklärst, und wie gesagt, wir arbeiten ja viel zusammen und darum weiß ich, du erklärst das immer alles sehr gut und sehr einfach. Aber eine besondere Herausforderung, das weiß ich natürlich auch aus unseren Gesprächen, ist, wir arbeiten natürlich heute, und das ist auch vollkommen okay so, mit multinationalen Teams. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, naja, gerade so Regelwerke, ne, das ist ja schon auch für mich als Muttersprachler mitunter schwierig zu verstehen. Wie geht ihr da generell mit dem Themenkomplex multinationale Teams, Nicht-Muttersprachler um? Was ja die Regel ist, glaube ich, zumindest.
Ja, also letztendlich, ich meine, machen wir uns nichts vor. Ohne Menschen mit Migrationshintergrund, da würden wir nicht nur 400.000 Wohnungen im Jahr nicht schaffen, sondern nur 200.000, sondern dann würden wir, keine Ahnung, vielleicht noch 20.000 Wohnungen schaffen. Ja, also und natürlich gerade auch im Bereich Spritzbeton ist der Anteil an Menschen mit irgendeiner Art von Migrationsgeschichte groß. Auch da gibt es ein Riesenproblem mit Nachwuchs.
Ja.
Also ich meine, Fachkräftemangel, das Wort ist schon so abgenutzt inzwischen, aber das ist definitiv so. Ich bin mit vielen Ausbildungszentren ja im Gespräch und die haben fast durch die Bank das Problem, dass verschiedene Kurse nicht zustande kommen, weil die Leute nicht da sind. Ja. Und insofern haben wir auch, ich habe jetzt kürzlich noch bei einer Firma einen Inhouse-Lehrgang gemacht. Also die hatten so viele Leute, die sie ausgebildet haben wollten. Dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie können wir das machen. Und dann haben wir einen Inhouse-Lehrgang bei dieser Firma gemacht. Das waren 9 Leute, ich glaube 4 oder 5 verschiedene Nationalitäten. Insofern kann man auch nicht sagen, wir übersetzen die Unterlagen vielleicht einmal auf Englisch oder so, weil für einen, was hatten wir da? Wir hatten einen Menschen polnischer Herkunft, wir hatten einen Portugiesen, glaube ich, mehrere Kroaten. Also es war wirklich bunt gemischt und nicht so, dass man sich auf eine Sprache hätte einigen können. Ja. Und da war es so, dass wir natürlich das ganze Thema Regelwerke habe ich da auf eine Viertelstunde verkürzt, weil die, das können die von ihrer Sprachkapazität her gar nicht
mitnehmen. Wie gesagt, müssen sie auch nicht. Sie müssen nur verstehen, dass es das gibt.
Und so haben wir, dann gehe ich eben lieber hin und erkläre lieber, was sind die wichtigen praktischen Sachen. Ja. Worauf müsst ihr achten? Ja. Und wo müsst ihr im Zweifelsfall dann auch sagen, lieber Bauleiter, hier musst du noch mal mit irgendwem sprechen. Die Eisen können so nicht bleiben, als Beispiel. Oder die Untergrundvorbereitung ist nicht gut. Ja. Also vertiefen wir dann lieber die direkt praxisrelevanten Sachen. Ja, und die haben im Grunde, die kriegen von uns ja auch die kompletten Unterlagen in einem Ordner. Ja. Sodass sie jederzeit auch wirklich nachgucken können.
Ja, aber nichtsdestotrotz wird ein Test geschrieben am Ende des Tages.
Ja, wobei dieser Test, auch der ist durchaus anspruchsvoll. Das sind 60 Fragen, von denen müssen 70%, also 42, richtig beantwortet werden.
Aber du kannst viel. Aber ich weiß, du sprichst weder Portugiesisch noch Kroatisch. Polnisch glaube ich auch nicht. Also so, und natürlich, ich nehme mal an, dass all die Teilnehmer bis zum gewissen Grad Deutsch sprechen. Okay, aber wir sprechen ja hier häufig auch über Fachvokabular und so weiter und so fort. Also wie schließt ihr diese Lücke? Weil ich meine, das weiß ich auch, wir haben eine ganz, ganz geringe Durchfallquote. Und nicht, weil es eben halt gesteuert ist, wird ja ordentlich abgenommen. Aber irgendwas müsst ihr ja machen, um diese sprachliche Hürde zu nehmen.
Ja, die sprachliche Hürde ist, die ist definitiv da. Da lässt sich auch gar nicht oder wollen wir auch gar nicht drum rumreden.
Ja.
Natürlich, ich sag mal, die können Integrationskurse, Deutschkurse, ich weiß nicht, was alles gemacht haben. Nichtsdestotrotz kommt in keinem Kurs ein Begriff wie Fließmaßklasse oder Konsistenz oder
Bewegungseisen und sonst was.
Das erklären wir zum Teil mit Händen und Füßen.
Ja.
Zum Teil aber auch, und auch das ist nicht ganz risikolos, nutzen wir auch irgendwelche Übersetzungs-Apps aus, was ich, ein Google Translator oder DeepL oder ich weiß nicht, was es da alles gibt.
Ja.
Aber auch da, man muss sich das nur, was ich immer sage, die einfachste Möglichkeit, diese Schwierigkeit darzustellen, man muss sich das nur im Englischen vorstellen. Mhm. Wenn ich Eisen, also Bewährungseisen mit Iron übersetze, ja, und gebe Iron in meinen Google Translator ein, dann sagt er mir Bügeleisen.
Ja. Kann passieren.
So, und insofern hilft das nicht immer weiter.
Ja, aber wie gesagt, ich stelle fest, es gibt diese Herausforderung, aber der wird durchaus begegnet, indem ihr eben halt da auf die Teilnehmer entsprechend eingeht, technische Hilfsmittel wie zum Beispiel Übersetzungs-Apps heranzieht und eben halt auch jetzt mittlerweile, ja, aber ich weiß nicht, zig Schulungen, die Erfahrung gesammelt habt und mittlerweile dann auch so ein bisschen ein Gespür dafür hat, okay, wo haben wir jetzt ein Thema, ja, das ein bisschen schwieriger, ein bisschen haariger zu erklären ist und das wird dann entsprechend einfach aufbereitet oder auch wie in dem Rahmen die Normen, wo ihr dann auch so ein bisschen flexibel seid und sagt, okay, wenn es jetzt nicht prüfungsrelevant ist, dann können wir es auf ein notwendiges Maß dann zurückstutzen.
Ganz genau, ja? Ganz genau. Denn letztendlich, machen wir uns nichts vor, das Wichtigste ist, dass die Praxis passt. Das Wichtigste ist, denn das ist ja das, was die Norm auch fordert, ist, dass sie in der Handhabung der Spritzdüse geschult sind.
Ja.
Der Rest ist natürlich wichtig, dass die wissen, wie Beton funktioniert.
Ja.
Aber geschult werden muss vor allem die Praxis. Und insofern,
da sind wir beim Tag 2 und beim Steven Zippel dann.
Da sind wir beim Tag 2.
Ja.
Wie gesagt, startet im Regelfall damit, dass wir die Maschine einmal die wichtigsten Teile auseinandernehmen, erklären und wieder zusammensetzen.
Ja.
Und ja, dann geht es im Regelfall an die Praxis. Und dann hat man so Spritzkisten. Das sind also Metallkästen, so kann man sich vorstellen, ungefähr 50 mal 50 mal 10 Zentimeter etwa. Und davon sind zwei Seitenwände abklappbar und hat überhaupt nur drei Seitenwände so. Und in diese Seitenwände eingeklemmt ist quasi ist ein Stück Bewährungsmatte. Und dann geht es also darum, wie fange ich an, wie stelle ich die Konsistenz ein, denn das muss ja, wenn ich einen Spritzbeton zu dünn mache, läuft er raus, mache ich ihn zu fest, dann wird er einfach krümelig, es staubt wie verrückt, es wird krümelig, ich kriege keine gute Verdichtung hin und deswegen auch kein gutes Ergebnis. Also, wie stelle ich die Konsistenz ein? Wann ist die Konsistenz gut? Und da ist Steven einfach total klasse. Der schafft es, die Leute wirklich ganz gut mitzunehmen. Der spricht die Sprache, der hat so viel Bauerfahrung, der kriegt die immer sofort auf seine Seite und hat eben selbst zum Glück auch so viel Erfahrung damit, dass er die Fehler sieht. Er weiß natürlich auch inzwischen, wir haben so viele Lehrgänge schon zusammen gemacht, er weiß natürlich auch inzwischen, was ist den Prüfern wichtig. Und gerade auf diese Sachen weist er dann natürlich auch besonders hin. Ja, und er kennt eben die Tricks und Kniffe, wie kriege ich es hin, dass auch ein doppeltes Bewährungseisen, was dann vielleicht noch einen Kreuzungspunkt mit einem anderen Eisen bildet, wie kriege ich das unterspritzt, ohne dass sich halt irgendwo Rückprall ansammelt. Rückprall ist also das, was eben nicht an der Wand, beziehungsweise in diesem Fall dann in der Form hängen bleibt, sondern diese einzelnen Körnchen, die wieder abprallen.
Das ist liegt in der Natur des Spritzbetons.
Genau.
Weil, wie gesagt, ein Großteil des Materials haftet eben halt am Ende des Tages nicht an.
Genau, gerade wenn ich anfange und ich spritze auf eine, zwar vorgenässte, also matt, feuchte Fläche, aber da ist noch kein großer Zementleim oder so drauf und dann fliegen natürlich die gröberen Körnchen, alle prallen von der Wand ab.
Ja.
Denn ich nehme noch mal eben kurzen Rückgriff. Wir müssen uns überlegen, diese Körnchen, diese kleinen 1, 2, 4, 8 Millimeter Körnchen fliegen mit ungefähr 220 Kilometer pro Stunde aus dieser Düse raus.
Okay.
Ja, also etwa 60, 70 Meter pro Sekunde.
Ja.
Und da kann man sich vorstellen, das ist eine unglaubliche Energie, mit der die auf die Wand auftreffen. Ja. Und wenn da jetzt noch nicht eine 2-3 mm Zementleim bzw. Sandschicht drauf ist, dann schaffen die es nicht, da hängen zu bleiben, sondern prallen wieder zurück. Mhm. Und da ist die Norm ganz, ganz krass. Mhm. Rückprall ist Müll. Der darf nicht wiederverwendet werden, der darf nicht eingebaut werden. Ganz, ganz wichtig. Ja. Und insofern muss ich natürlich darauf achten, das ist eben die Kunst, die Spritzdüse so zu führen und so diese Kreuzungspunkte zu unterspritzen und auch die Eisen zu unterspritzen, dass sich eben auf keinen Fall irgendwo Rückprall ansammelt.
Ja. Also so effizient wie möglich zu arbeiten, eben halt aus Kundensicht. Böse Zungen könnten ja behaupten, uns als Hersteller könnte das ja fast lieber sein. Ja? Je mehr Rückprall, umso mehr Material verkaufen wir. Aber auch das ist nicht das Ziel, sondern es geht darum, also das ordnungsgemäß auszuführen. Und dazu gehört so wenig Abfall, um dann Begriff aufzunehmen, so wenig Abfall wie möglich zu produzieren. Also es soll möglichst viel eben halt in der Box bleiben sozusagen.
Ja,
also
genau. Denn wir wollen ja auch, dass es ein attraktives Mittel der Betoninstandsetzung ist, der Spritzbeton. Ja.
Jetzt, auch da, klar, spüre ich schon, also ich habe das noch nie gemacht. Ich habe mir das zwar ein, zwei Mal angeguckt, wenn wir hier bei uns am Standort Produkte vertesten, dann aus dem Bereich müssen wir sie ja auch spritzen, ne, bevor wir dann unsere Kerne ziehen und so weiter. Du hast über die Geschwindigkeit gesprochen, heißt natürlich auch, darum trägt man auch entsprechende Schutzkleidung. Ne? Also ich glaube, also einen Düsenführer kann man auch rein optisch schon erkennen an der Spritze halt, so wie er gekleidet ist. Das ist das eine. Und das zweite, es ist eben halt nicht so einfach, dass der Laie, so wie ich jetzt denke, naja gut, was ist das Problem? Ich habe da eben halt eine Bewährungsmatte und dann halte ich halt einen Schlauch drauf und irgendwann wird das schon haften. Also so einfach ist es nicht. Also da gehört schon viel Fingerspitzengefühl dazu, um den richtigen Winkel zu treffen.
Genau, das ist ja auch Teil von dem, ich weiß jetzt, wie das ist, dieser Vortragsteil, Betoninstandsetzung mit Spritzbeton, wo wir eben genau sagen, was beeinflusst denn der Düsenführer alles genau? Oder was beeinflusst die Rückprallmenge? Mhm. Und dann habe ich eben bestimmte Faktoren, die vom Düsenführer beeinflusst werden. Aber die Untergrundvorbereitung kann er nicht mehr beeinflussen, wenn er die Düse in der Hand hat. Und ob das Ganze jetzt eine Decke oder eine Wand ist, das kann er auch nicht beeinflussen. Mhm. Und die, was weiß ich, die Schlauchlänge kann er auch nur sehr bedingt beeinflussen. Die Wetterbedingungen kann er auch nicht beeinflussen. Aber es gibt eben viele verschiedene Faktoren, die kann er beeinflussen. Und da ist es einfach wichtig, dass er weiß, vielleicht auch feststellt, oh, ich habe aber gerade ganz, ganz viel Rückprall und mal überprüft, passt mein Abstand, passt mein Winkel, passt meine Konsistenz und so weiter und so fort.
Okay, gut. Das ist dann, wie viele Teilnehmer nehmen so im Schnitt an so einem Düsenführer teil? Jetzt war es bei dem Kunden 9, aber ist das so die übliche Größe auch?
Ja, also wir sagen eigentlich, wir haben nur eine Chance, dass wir kostenmäßig halbwegs bei 0 rauskommen, wenn wir 8 Teilnehmer oder mehr haben. So, insofern sage ich einfach eigentlich immer, ab 8 Teilnehmern findet das statt.
Ja.
Und bei mehr als 15, das ist so die absolute Obergrenze, dann kriegen wir Schwierigkeiten.
Was auch die Betreuung angeht.
Was die Betreuung und vor allem, was die Möglichkeiten angeht, eine ausreichende Zahl von Spritzkisten an dem Praxistag zu erstellen. Also meistens haben wir zwischen 10 und 12, 13 Teilnehmern. Ja. Und das ist super, das passt
das
auch.
Das ist ein langer zweiter Tag, kann ich mir vorstellen, wenn jeder mehrere Kisten dann auch spritzt. So, 2 Tage, 1 Tag Theorie, 1 Tag Praxis und dann sind wir Tag 3, Tag der Prüfung.
Genau, dann kommt im Regelfall morgens, je nachdem, wie weit das Ganze ist. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, MPA Hannover. Mhm. Wenn wir also dann weiter weg sind als 2-3 Fahrtstunden von Hannover, dann fährt der Prüfer, kommt auch natürlich logischerweise dann am Tag vorher an. Mhm. Und dann starten wir irgendwann zwischen 8 und 9, je nachdem, wann er da sein kann, mit der Prüfung. Und dann starten wir im Regelfall mit der praktischen Prüfung. Wenn dann jemand irgendwo möglicherweise aus Aufregung oder weshalb auch immer die erste Kiste nicht ausreichend gut gespritzt hat, also sprich zu viele Spritzfehler eingebaut hat, dann kriegt er noch eine zweite Chance. Und es gibt auch, ich sage mal, Manöverkritik, also der macht diese Kiste voll und dann wird die weggetragen und dann wird geguckt, wie gut ist das Eisen eingebettet. Und dann wird die Kiste wieder leer gemacht. Und dann kann der nächste spritzen. Und wenn die Kiste eben nicht gut ausgefüllt war, dann kriegt er im Regelfall eine zweite, oder nicht im Regelfall, sondern dann kriegt er eine zweite Chance und darf nach den anderen noch mal eine Kiste machen.
Da wird ihm zumindest gesagt, warum die erste Kiste durchgefallen ist sozusagen.
Genau, und vor allem eben achte darauf, dass du dieses oder jenes anders machst. Und dann habe ich es bisher noch nicht erlebt, dass es im zweiten Versuch auch nicht geklappt hat.
Okay, dann die Praxis. Und da gehe ich eigentlich von aus, das ist der Teil ist, der vielleicht den Teilnehmern noch am einfachsten fällt, weil Theorie ist ja immer so ein Thema. Der Theorieteil kommt dann danach. Und da hast du schon gesagt, 60 Fragen. Also
genau,
das ist dann schon
Fragen.
Brett. Also
richtig, das ist schon Brett, wobei man muss dazu sagen, es sind Fragen, die sämtlich Multiple Choice sind, also drei vorgegebene Antworten, von denen eine richtig ist. Insofern kann ich sicherlich auch das ein oder andere Mal eine Frage vielleicht, wenn ich es nicht ganz sicher aktiv weiß, vielleicht über so ein Ausschlussverfahren beantworten. Mhm. Und aber da sind durchaus, ich meine, wie gesagt, sie sollen halt den Baustoff Beton verstehen, um Fehler zu vermeiden. Und insofern hängt die Hürde da auch da bewusst jetzt nicht so ganz tief. Mhm. Ja?
Ja, klar.
Aber auch da gibt es wieder die Möglichkeit, wenn jemand da keine ausreichende Anzahl von Fragen richtig beantwortet hat, was wir durchaus schon das ein oder andere Mal hatten, weil eben Verständnisprobleme, Sprachprobleme vorher nicht ausreichend kommuniziert wurden, dass wir dann in eine mündliche Prüfung gehen.
Mhm.
Und dann versuchen, anhand der Prüfungsfragen im Grunde herauszufinden, was war das Problem? Mhm. Weißt du es wirklich nicht oder hast du da wirklich falsches Wissen? Oder hast du die Frage einfach nicht ganz richtig verstanden? Und meistens muss man wirklich sagen, ist es dann das Letzte. Dass die eigentlich wissen, worauf es ankommt, aber die Frage oder die Antwort falsch verstanden.
Ja, okay. Aber das ist nun mal ein guter Hinweis. Also auf der einen Seite natürlich bin ich der festen Überzeugung, man muss eben halt den Rahmenbedingungen da auch Rechnung tragen. Also was wir gerade schon zu Sprachbarrieren auch gesagt haben. Auf der anderen Seite ist das jetzt natürlich auch kein Lehrgang, wo man glauben muss, egal wie ich mich damit auseinandersetze und wie ich mich an der Spritzkiste verhalte, ich komme da schon durch. So ist es nicht, aber das ist auch keine Erfahrung, die ihr bisher gemacht habt. Also es ist schon, also dass die Teilnehmer da wirklich engagiert sind, das ist zumindest das, was ich bei dir immer gehört habe und da den festen Willen natürlich haben, das zu bestehen und auch engagiert mitarbeiten. Und auf der anderen Seite nochmal MPA Hannover, du, Steven Sippel. Also das wird auch schon vernünftig und professionell geprüft. Also
ja, absolut.
Also es ist kein Freifahrtschein, sich anzumelden. Und man kann dann darauf zählen, dass man auf jeden Fall das Zertifikat mitnimmt und jetzt nur 3 Tage überstehen muss. Ja,
also wer glaubt, es absitzen zu können, der täuscht sich.
Ja,
das ist nicht so. Also ich muss schon, und wir sagen auch den Teilnehmenden immer, bitte guckt euch die Unterlagen, über die wir gesprochen haben, nochmal an.
Ja.
Ja, wir sagen schon, dass es in erster Linie um die wesentlichen Geschichten geht, also wirklich Betonzusammensetzung, Maschinenhandhabung und so weiter und so fort. Ja, dass die einfach wissen, was sind die wichtigen Punkte, nämlich die auch in Regelwerken eindeutig gefordert sind. Mhm. Ja, es gibt ja immer Sachen, mit denen ich vielleicht den Rückprall minimiere. Ja, das ist nett, da ist der Chef sicherlich auch dankbar für, wenn er am Ende eine Tonne weniger kaufen muss.
Ja.
Aber ich kann auch eine gute Arbeit mit viel Rückprall abliefern.
Ja.
Aber es gibt eben auch Sachen, die sind festgelegt. Da kann ich nicht dran rütteln. Die sind in Regelwerken fest und die muss ich einfach können und die muss ich kennen. Und die muss ich, so empfehlen wir halt immer auch, guckt euch das Ganze abends nochmal eine Stunde an. Und guckt euch das auch nach dem Praxistag noch mal eine Stunde an. Wenn man das macht und den Tag nicht nur abgesessen hat, sondern versucht hat, alles wirklich auch zu verfolgen, was gesagt wird, dann kommt man da auch durch.
Ja, wunderbar. Gut. Wir kommen zum Schluss. Du sagst ja, du bist immer ein Freund von kurzen Folgen, nicht länger als 30 Minuten. Naja, schlechte Nachricht, wir gehen auf die 40 Minuten zu, aber gut. Wie gesagt, wir bemühen uns, diese Kurse im gesamten Bundesgebiet, beziehungsweise in unserem Lizenzgebiet anzubieten.
Richtig.
Das heißt, in Hamburg genauso wie in Stuttgart, wenn man so will. Ne?
Ja.
In Berlin genauso wie, keine Ahnung, irgendwo
hier
im Ruhrgebiet.
Genau.
Ja? Das ist das eine. Wenn ich Interesse habe, du hattest gerade von der Inhouse-Schulung beim Kunden gesprochen. Das heißt, selbst wenn ich ein ausreichend großes Unternehmen habe, kann ich mich an unseren Vertrieb wenden.
Entweder an den zuständigen Vertrieb wenden, ja, oder auch hier an unsere Info@Adresse schicken, ja, oder natürlich auch gerne an meine Adresse.
Ja. Also damit wäre ich jetzt vorsichtig, ne? Sonst wirst du zugeballert mit Anfragen oder Fanpost. Also wir nehmen mal unsere offizielle info@sacrit.net Adresse. Und ja, oder wie gesagt, den entsprechenden Vertriebskollegen, die Vertriebskollegin, die eben halt für Betoninstandsetzung dann zuständig ist, da eben halt einen Hinweis geben und man kann über alles reden. Ne? Also das normale Setup ist eben halt in Ausbildungszentren für verschiedene Firmen das anzubieten, also praktisch, ja, als offene Schulung. Aber klar, wenn eine ausreichend große Menge an Anwendern zusammenkommt, warum nicht, kann man auch in-house da was machen.
Also für diese Schulungssaison, sage ich mal, denn das, ja, sind ja alles Sachen, die finden im Regelfall im Winter statt.
Ja.
In dieser Saison ist jetzt nur noch ein Düsenführerlehrgang und der findet Anfang April bei Hamburg statt.
Ja.
Also da bei Interesse gerne auch, ja, melden.
Und wann beginnt die nächste Saison? Dann im Herbst wieder, im Spätherbst oder?
Ja, erfahrungsgemäß ist bis Weihnachten doch immer relativ viel los. Insofern, ja, versuchen wir das Ganze im ersten Quartal über die Bühne zu bringen.
Okay, gut. Ja, gut.
Ja.
Durchfallquote, das ist das andere Thema, ist gering. Wie gesagt, nicht so sehr, weil es ein Freifahrtschein ist, sondern weil sich alle Beteiligten da, inklusive dir und Steven Zippel, aber auch eben halt die Begleitung, die es da sonst noch gibt, zum Beispiel auch am Standort, wo stattfindet, extreme Mühe geben. Ja,
ja, und die Teilnehmer und gegebenenfalls vielleicht irgendwann auch mal Teilnehmerinnen ja auch das, ja, Gefühl haben, sie möchten ihrem Betrieb, ihrem Chef, ja, vielleicht auch gerne zeigen, dass sie das können.
Ja,
ja, ja. Und insofern ist das schon ein gewisser Ehrgeiz. Ja. Das macht schon Spaß, ja, mit den, ja, Leuten. Ja.
Schön. Gut, also eine klare Empfehlung von uns, sowas durchzuführen. Ja, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, ist es eh ein Muss. Und
ganz genau.
Dann würde ich mal sagen, sind wir mal gespannt, ja, wie so die nächsten Kurse ausfallen, ob du ein bisschen mehr Zulauf hast, keine Ahnung, vielleicht ja aufgrund des Podcasts, wer weiß es schon. Aber ich freue mich auf jeden Fall, ja, dass wir mal wieder gesprochen haben über ein Thema aus der Betoninstandsetzung und wünsche dir und den Hörerinnen und Hörern einfach einen schönen Resttag.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Dirk, vielen Dank, bis dann.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Thank you.